Ich habe letzten Sonntag über den Abschnitt aus dem 12. Kapitel vom Hebräerbrief gepredigt, Hebräer 12, die Verse 12 bis 16, und habe letzten Sonntag schon angekündigt, dass ich aus diesem Abschnitt den Vers 15 heute vertiefen möchte. Als Einstieg in die Predigt heute jetzt erstmal eine kurze Wiederholung vom letzten Sonntag. Ich lese uns dazu erstmal diesen gesamten Textabschnitt vor, Hebräer 12 ab Vers 12. Deshalb stärkt die erschlafften Hände und die geschwächten Knie und schafft ebene Wege für eure Füße, damit das Erlahmte sich nicht noch verrenkt, sondern vielmehr gesundet. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Dabei gebt Acht, dass es niemanden an der Gnade Gottes mangelt, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und zur Plage wird und viele durch sie verunreinigt werden. Dass keiner fleischlichen Begierden folgt oder weltlich orientiert ist wie Esau, der für ein einziges Essen sein Erstgeburtsrecht hergab. Das Bild, das am Anfang dieses Textes verwendet wird, soll ein Bild sein für unser Leben als Christen. Das beginnt schon am Anfang des 12. Kapitels, da wird unser Leben mit einem Wettlauf, mit einem Marathon verglichen, aber im Grunde, der das ganze Leben dauert, also nicht nach 40 Kilometern oder wie viel sind es, 42 oder irgendwie so, dann zur vorbei ist, sondern das geht das Leben lang. Und das Paradoxe an diesem Text ist, das habe ich letzten Sonntag so versucht rüberzubringen, die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man sich während des Laufens erholen soll, dass man gestärkt werden soll, dass man gesunden soll. Und das hat als Bedeutung für unser Leben als Christen, dass unser Leben leichter werden soll, während es uns fordert. Das ist das Paradoxe. Also wir werden gefordert, es ist anstrengendes Leben und Gott möchte aber so reinwirken, dass es leichter wird während dieses eigentlich Schwierigen. Also aus menschlicher Perspektive unlogisch, aus himmlischer Perspektive aber völlig folgerichtig. Das ist dann das, was in Vers 14 steht, das habe ich letzten Sonntag mehr ausgeführt, dass wir, indem wir uns danach ausstrecken, Frieden mit allen zu finden, also mehr in Einklang zu kommen mit den anderen, mit uns selber. Und ich habe das deutlich gemacht an dem Beispiel Vergebung, in Einklang kommen mit anderen oder in Einklang besser kommen mit uns selber, wenn man immer das Problem hat, sich mit anderen zu vergleichen. Das andere, was da drin steht, ist, dass man eben sich auch nach der Heiligung ausstrecken soll, als Hilfe, dass es im Leben leichter wird. Heiligung, kann man sagen, heißt immer mehr in Einklang kommen mit Gott. Gnade empfangen, das ist dann, worum es ja auch heute in diesem Vers 15 dann geht. Und im Vers 16 wird deutlich, dass das Problem bei uns ist, dass wir eben eine verdrehte Wahrnehmung seit dem Sündenfall haben, dass wir die falschen Dinge wertschätzen und die richtigen Dinge nicht wertschätzen, dass wir einen falschen Fokus haben, falsche Prioritäten, dass wir Irdisches für wichtiger halten als Himmlisches. Soweit nochmal kurze Zusammenfassung von letztem Sonntag. Also falls jemand neugierig ist, weil er das verpasst hat oder weil er heute Sachen gehört hat von mir, wo er denkt, hat er das letzten Sonntag gesagt? Über die Webseite könnt ihr die Predigt nachhören. Das war der Einstieg, damit wir nochmal den Kontext von dem ganzen Text vor Augen haben. Jetzt Vers 15. Gebt Acht, dass es niemanden an der Gnade Gottes mangelt, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und zur Plage wird und viele durch sie verunreinigt werden. Hier ist es jetzt ein völlig anderes Bild, nämlich nicht mehr das Bild des Wettkampfs, sportlicher Aktivität, sondern ein Bild aus der Pflanzenwelt, nämlich dass eine bittere, eine giftige Pflanze ihre Bitterkeit, ihr Gift verbreitet. Und der Text sagt, zur Plage wird, andere belastet, sie vergiftet, im Grunde alles unbrauchbar macht. Ich denke da so an Unkraut, das halt wuchert, ja, also wenn man da den einen Löwenzahn nicht gleich entfernt, dann hat man dann im Laufe der Jahre immer mehr Löwenzahn auf dem Rasen. Und hier ist vom Bild her nochmal von Bitterkeit die Rede. Das kann auch als Gift verstanden werden oder etwas, was einfach nicht wohlschmeckend ist. Und das verbreitet sich und im Grunde, es zieht alles mit in seinen Bann. Ich finde eine ganz wichtige Sache, wenn wir über das Thema Bitterkeit nachdenken, ist, wir müssen uns vor Augen halten, wir leben nicht mehr im Paradies und wir leben noch nicht im Himmel, sondern wir leben in einer irdischen Welt, die vom Sündenfall gezeichnet ist, und da ist es völlig normal, dass es zu Enttäuschungen kommt, dass wir von uns selbst enttäuscht sind, dass wir vom Leben enttäuscht werden, dass wir den Eindruck haben, Gott enttäuscht uns, andere Menschen enttäuschen uns. Es ist ganz normal in einer gefallenen Schöpfung, dass wir Zurücksetzungen erleben, dass unsere Würde missachtet wird, dass Bedürfnisse, die wir haben, dass die nicht erkannt werden, Notwendigkeiten, die es in unserem Leben gibt, übersehen werden von anderen, dass wir selbst übersehen werden von anderen, wo wir eigentlich Wahrnehmung bräuchten, dass man uns beachtet, dass man uns wertschätzt. Es ist völlig normal in einer gefallenen Schöpfung, dass wir übergangen werden, wo wir gerne was beitragen würden und vielleicht sogar beitragen können, aber es interessiert keinen. In einer gefallenen Schöpfung kommt es zu Kränkungen, Verletzungen. Wir erleben Ungerechtigkeiten, dass andere das haben oder das bekommen, was wir eigentlich brauchen. Dass andere bevorzugt werden, mehr geehrt werden, mehr beachtet werden und so weiter. Wir leben nicht mehr im Paradies und wir leben noch nicht im Himmel. Von daher ist alles das, was ich aufgezählt habe, normal. Das kennzeichnet das Leben. Das ist alles Ausdruck einer Welt, die nicht mehr mit Gott im Einklang ist. Und genau das ist ja durch den Sündenfall passiert. Da ist die Verbindung mit Gott, die Harmonie mit Gott gestört worden. Und da möchte ich jetzt uns fragen, angesichts des Themas Bitterkeit, können wir das akzeptieren, dass wir nicht mehr in einer vollkommenen Welt leben? Können wir das bejahen? Diese Welt ist nicht so, wie wir es bräuchten. Die Welt ist nicht so, wie es uns gut täte. Sind wir bereit, damit zu leben, dass wir das Paradies und den Himmel verloren haben? Sind wir bereit, anzuerkennen, dass die Welt, in der wir leben, unvollkommen ist und dass wir es mit unvollkommenen Menschen zu tun haben? Und dass wir selbst genauso unvollkommen sind wie alle anderen. Sind wir willens anzuerkennen, dass nicht nur die anderen schuld sind, wir können ja sagen, Adam und Eva, hätten die da nicht von dem Baum gegessen, dann wäre ja alles gut. Ja? Sind wir willens anzuerkennen, dass nicht nur die anderen schuld sind, sondern dass auch in uns selber die Tendenz steckt, den Willen Gottes zu ignorieren, wie es Adam und Eva gemacht haben? Ich glaube, dass die Wurzel der bitteren Wurzeln tatsächlich im Sündenfall liegt. Da, wo wir das Paradies verloren haben als Menschheit, wofür wir eigentlich geschaffen wurden. Wo das im Einklangsein mit Gott in die Brüche gegangen ist. Und wo wir dieses natürliche Geborgensein in Gott, wir sind mit Gott verbunden, alles ist gut, dass das kaputt gegangen ist, dass das verloren gegangen ist. Ich glaube, dass die Wurzel der bitteren Wurzeln darin liegt, dass wir seit dem Sündenfall uns nicht mehr sicher in Gott aufgehoben fühlen können, weil da eben was passiert ist zwischen uns und Gott. Weil wir instinktiv wissen, weil es uns unbewusst klar ist, Oben im Kopf haben wir das vielleicht gar nicht so verstanden. Aber unbewusst ist es ganz klar, dass auch in uns selber etwas steckt, was Gott zu Recht verurteilt. Dass in uns etwas steckt, was vor Gott nicht in Ordnung ist und was Gott nicht gutheißen kann. Was passiert mit einem Kind? Ich stelle mir so ein Kind vor und es hat was kaputt gemacht, was für seine Eltern eine total große Bedeutung hat. Also ich stelle mir so vor, Wohnzimmer, Vase da irgendwo auf dem Kaminsims oder sowas. Diese Vase ist das einzige Erinnerungsstück an der Eltern, an das Leben, was sie vor ihrer Flucht, vor der Vertreibung hatten, an ihre alte Heimat, wo sie gelebt haben. Kind spielt im Wohnzimmer mit dem Ball und was passiert? Bang, die Vase wird getroffen, knallt runter, ist kaputt, zerbricht in Stücke. Und wenn das Kind jetzt weiß, was diese Vase den Eltern bedeutet, weil die immer wieder darüber gesprochen haben, über das, was sie mit der Vase verbinden, und das Kind es nicht nur gehört hat, sondern gespürt hat, was diese Vase für die Eltern bedeutet. Wie soll das jetzt wieder gut werden? Vase ist runtergefallen, Vase ist kaputt. Was hat das Kind für Optionen? Abhauen könnt's. Einfach verduften. Vergessen hier. Es können natürlich die Scherben heimlich entsorgen. Hoffen, dass die Eltern nichts merken. Es könnte versuchen, die Vase zusammenzukleben, dass das wieder gut wird. Könnt versuchen, irgendwie irgendwo eine ähnliche Vase zu finden. Es könnte versuchen, mit den Eltern irgendwie einen Deal zu machen, um die Vase zu bezahlen. Auch schwierig. Es könnte natürlich den Eltern versprechen, also von jetzt an immer ganz lieb zu sein, alles richtig zu machen, nie wieder was falsch zu machen. Wenn ein Geschwisterchen das Pech hatte, mit im Zimmer gewesen zu sein, dann könnte man natürlich auf die Idee kommen, die Schuld auf das Geschwisterchen zu schieben. Ja? Ich war es nicht. Ja. Und wenn das alles nicht funktioniert, weil diese ganzen Sachen das eigentliche Problem nicht beheben, dann könnte man auf die Idee kommen, ja, dann will ich mich umbringen, dann will ich nicht mehr leben. Nützt ja sowieso alles nichts, ich habe ja gar keine Chance. Es ist etwas passiert, was sich nicht reparieren lässt. Was ist die einzige Chance für die Heilung dieses Malheurs? Vergebung. Dass die Kinder, dass die Eltern ihr Kind trotzdem lieb haben, obwohl es die Vase kaputt gemacht hat. Das nennt man Vergebung, genau. Die haben ihr Kind trotzdem lieb, obwohl es Mist gebaut hat. Das heißt Gnade erfahren. Wenn das Kind all die Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, versucht, wird es keine Gnade erfahren. Es wird nur Gnade erfahren, wenn es zu den Eltern geht und erlebt, das steht tatsächlich nicht mehr zwischen ihnen und mir. Wenn sie das erfahren, die Kinder, wenn wir das erfahren, dann merken wir, wir sind trotz unserer Fehlerhaftigkeit geliebt. Unser Bibeltext sagt, der Nährboden für bittere Wurzeln ist der Mangel an Gnade. Ich zähle mal jetzt ein paar Sachen auf, da kannst du dich selber prüfen, ob du auch an dieser Mangelerscheinung leidest. Ob da auch vielleicht zu wenig Gnade in deinem Leben ist. Ärgerst du dich viel über andere, über Umstände, über dich selbst? Kannst du nur wenig dankbar sein? Geht es dir so, wie es auf dem Schaukasten steht? Das schwierigste Wort ist für viele Danke. Siehst du sofort immer, wenn andere was falsch machen? Urteilst du schnell, richtest du schnell? Merkst du, dass du schnell negative Gefühle, Gedanken kriegst? Fühlst du dich oft als Opfer? Hast du vielleicht bei dir selber festgestellt, dass du hart geworden bist? Dass du nicht vergeben kannst, nicht vergeben willst, und vergessen schon gar nicht. Beobachtest du bei dir, dass du dich schnell zurückgesetzt fühlst oder benachteiligt, übersehen? Entdeckst du bei dir, dass du sehr verletzlich bist, leicht kränkbar, reizbar, nervös, aggressiv? All das sind Indikatoren dafür, dass da irgendwas fehlt. Friede von Gott, Gnade, Liebe, Geborgenheit, Gelassenheit, Entspanntheit. Wenn du dich darin jetzt irgendwo wiedererkannt hast, die gute Nachricht ist, Gott möchte das heilen. Er möchte nicht, dass es dabei bleibt. Aber es ist wichtig und es ist der erste Schritt zur Veränderung, dass wir uns diesen Mangel eingestehen, dass wir ihn es akzeptieren, es annehmen. Ja, da ist ein Mangel in meinem Leben. Mein Leben krankt tatsächlich an etwas. Und dann ist es wichtig zu gucken, ja, was macht man jetzt? Was kann man unternehmen, um diesen Mangel zu beheben? Und das eine ist, sich selber an Gott wenden. Gott ist ja derjenige, der uns das Leben gegeben hat und der uns besser kennt als wir selbst. Zu Gott gehen, ihn bitten, Herr, ich stelle fest, mein Leben krankt. Da fehlt es an Gnade, da ist ein Mangel. Bitte änder was, bitte hilf mir. Gute Möglichkeit ist auch wirklich, Bibel zu lesen, sich mal anzuschauen in den Evangelien, wer war Jesus? Vielleicht nochmal ganz neu, auch wenn man meint, alles über Jesus zu wissen, nochmal neu das Neue Testament zu lesen, vor allen Dingen die Briefe. Und wirklich zu gucken, der lebendige Gott war vor 2000 Jahren hier, was hat er mir zu sagen? Was hat er mir vielleicht auch zu sagen angesichts des Mangels, den ich da erlebe? Zeit mit Gott verbringen. Auf ihn hören, ihn im Lobpreis suchen, in Gottesdiensten, im Hauskreis und so weiter. Man kann über Gott versuchen, was da zu verändern. Man kann es auch über Menschen versuchen. Dass man guckt, dass man sich jemand anvertraut, mit dem man dann auch vielleicht zusammen beten kann und gucken kann, was Gott da verändern möchte. Kann der Ehepartner sein, es kann ein Seelsorger aus der Gemeinde sein, ein guter Freund, vielleicht auch jemand aus einer anderen Gemeinde, jemand aus dem Hauskreis. Vielleicht ist jemand sogar so mutig und sagt, im Hauskreis, ich habe das Vertrauen zu der ganzen Truppe, ich sage, wie es aussieht, bitte betet für mich. Ich stelle fest, bei mir ist ein Mangel an Gnade. Man kann es auch über eine Therapie versuchen. Manchmal haben die nicht so frommen Leute einen klareren Blick für den Gnadenmangel als die Frommen. Auch das kommt vor. Ich kann eigentlich beides empfehlen, sich an Gott zu wenden und bei Menschen zu gucken, wie die helfen können. Gott, weil er uns am besten kennt und ihm alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Und das auch über andere Menschen zu gucken, wie man da vorankommen kann, weil Gott eben oft Menschen gebraucht, um uns weiterzubringen. Ich glaube, es hatte schon einen Grund, warum er vor 2000 Jahren selber Mensch geworden ist, weil manche Sachen einfach auf menschlicher Ebene am besten vermittelt werden können. Also wenn du jetzt für dich so gemerkt hast, da spricht mich was an, Gott legt einen Finger auf einen wunden Punkt und Gott möchte diesen Punkt heilen und du möchtest da jetzt was unternehmen, dann möchte ich dir sagen, Gott freut sich darüber, weil Gott möchte, dass es in deinem Leben besser wird, dass da mehr Licht aufleuchtet und die Dunkelheit immer mehr verschwindet. In unserem Text beginnt es mit den beiden Worten, gebt Acht. Und das finde ich ganz wichtig, denn in der Regel ist es so, dass die Leute, die wirklich verbittert sind, ihre Bitterkeit gar nicht erkennen. Also bei dem, was ich vorhin alles aufgezählt habe, würde ein wirklich Verbitterter auch sagen, betrifft mich alles nicht, denn ich reg mich ja zu Recht auf über die anderen. Und die sind ja tatsächlich doof. Und ich bin ja auch tatsächlich ja, der Leidtragende unter allem, was hier schiefläuft in dieser Welt. Ein wirklich Verbitterter, der kommt im Grunde von selber da gar nicht raus. Und deswegen ist es so wichtig, was uns der Predigttext sagt, gebt Acht aufeinander. Nehmt wahr, was ist los um euch rum. Und das Beste, was wir dann machen können, wenn wir feststellen, wir haben es mit Leuten zu tun, die voller Bitterkeit sind oder Verhärtungen sind oder ja, wo die wirklich an der Gnade Mangel leiden, für sie zu beten, sie erstmal vor den Thron Gottes zu bringen und zu sagen, hier, derjenige braucht dich und er erkennt es noch nicht. Bitte greif ein, Gott, bitte änder was. Man könnte natürlich dann auch versuchen, denjenigen direkt anzugehen, anzusprechen, zu konfrontieren oder versuchen, ihn ja, zum Wahrnehmen, zur Selbstwahrnehmung zu bringen. Man kann es versuchen, es kann auch mal richtig sein. Ich befürchte, in der Regel wird es nicht funktionieren. Wenn ich mir so vorstelle, ich gehe auf jemanden zu, sage, dir mangelt es an Gnade, dann versteht er vermutlich gar nicht, was ich damit meine. Und wenn ich mir so vorstelle, da ist jemand, der hat nichts zu essen, ich sehe diesen Mangel, der hat nichts zu essen und sage ihm dann, ja, dir fehlt was zu essen. Das hilft ihm nicht weiter. Das ist nicht das, was er braucht. Was hilft ihm? Dass ich ihm was zu essen bringe, ganz genau. Also was tun, wenn jemand an Gnade Mangel leidet? Ihm was geben? Gnade, ganz genau, ganz genau. Gnädig mit ihm sein und nicht sagen, ey, du Böser, du hast keine Gnade, ja, dir mangelt es da dran, ja. Dann mache ich dasselbe, was ich bei ihm feststelle und halte ihm das vor, was ich eigentlich selber lebe. Also, Gnade verschenken. Habt Acht aufeinander, wo ihr merkt, da fehlt jemandem Gnade, betet und guckt, wie ihr ihm Gnade schenken könnt. Wie ihr denjenigen angenommen sein erfahren lassen könnt, obwohl er vielleicht ein schräger Vogel ist. Ja, wie ihr ihn wertschätzen könnt. Gucken, was ist für ihn wichtig, was hat Bedeutung. Vielleicht einfach nur freundlich sein. Einfach mal angucken, lächeln, nicht einen Bogen rummachen, weil alle anderen auch einen Bogen machen, dann ist es ja so leicht, auch einen zu machen, sondern zu sagen, okay, ich rede mit demjenigen, ich will ihn kennenlernen. Ich will mich für ihn interessieren. Vielleicht erkenne ich ja irgendwie, dass das Ganze irgendwo Gründe hat, warum der so verbittert ist. In der Regel sucht man es sich ja nicht aus, sagt, ha, jetzt heute doch, ein guter Tag zum verbittert werden, mache ich mal, ja. Das macht ja keiner. Hat alles seine Gründe irgendwo. Wenn man sich dann auf einen Verbitterten einlässt, kann man aber auch schnell an seine eigenen Grenzen kommen. Und dann plötzlich merken, wie viel einem selber an Gnade mangelt, weil derjenige vielleicht so viel Negatives dann verströmt, dass man irgendwo merkt, man wird jetzt sauer auf ihn und möchte ihm eigentlich jetzt den Kopf zurechtrücken und sagen, Mensch, guck doch mal anders auf diese Welt. Ich fand es schön, mal ein interessantes Stichwort zu hören. Solidarische Distanz. Solidarische Distanz. Das ist so ein Stichwort, was ich mir gut vorstellen kann, was in solchen Situationen hilft. Ja? Zu gucken, dass man nicht selber mit der Bitterkeit, die der andere in sich trägt, infiziert wird, dass das nicht überschwappt, dass man dann nicht auch noch sagt, ja, wow, wie schlimm alles in der Welt ist und hast ja recht und sag ja. Und man geht dann betröppelt aus dem Gespräch raus und denkt anschließend, hä, was war jetzt das? Ja? Sondern so eine gewisse Distanz zu der Bitterkeit versuchen einzunehmen, aber trotzdem zugewandt bleiben. Denjenigen ja, nicht abstempeln, sich nicht abwenden oder innerlich ausklinken, sondern weiter wohlwollend bleiben, ihn wohlwollend ansehen, nämlich als das, was er aus Gottes Sicht ist, ein begnadeter Sünder, der leider noch nicht so viel davon erfahren hat. Aber wo Gott sich wünscht, dass er davon mehr erfährt. Letzten Sonntag habe ich ja in der Predigt gesagt, dass Gott immer irgendwie Überraschungen liebt. Und als ich das vor einer Woche hier vorne gesagt habe, habe ich dann nicht erwartet, was dann abends passiert ist bei dem Lobpreisabend. war so ungefähr die Hälfte des Abends rum, wo wir Lieder gesungen haben zur Ehre Gottes. Und ja, dann spricht mich jemand an, ob er was weitergeben kann, was er gerade mit Gott erlebt hat. Und haben wir dann gemacht, hat derjenige dann das Mikro gekriegt und hat uns dann erzählt, was ihn so während des Lobpreises im Herzen bewegt hat. Nämlich die Frage oder der Wunsch, das Anliegen, Herr, ich möchte deinen Willen tun. Und das hat er immer wieder so Gott gebracht, Herr, ich möchte deinen Willen tun. Das war so das, was in demjenigen gelebt hat. Und dann hört derjenige plötzlich in seinem Kopf, also nicht eine akustische Stimme von außen, aber in seinem Kopf ganz klar eine Frage an ihn gerichtet. Und er wusste in dem Moment, jetzt spricht Gott mit mir. Meine Schafe hören meine Stimme. Manchmal kann es so eindrücklich sein, ja. Frag Gott denjenigen, warum möchtest du meinen Willen tun? Damit rechnet man ja nicht in der Regel, wenn man mit Gott spricht, dass plötzlich dann er drauf eingeht und ja, plötzlich das, ja, warum möchtest du meinen Willen tun? Und derjenige hat uns dann erzählt, dass seine Antwort gleich war, um dich nicht zu enttäuschen, Herr. Und dann wieder ganz glasklares Reden im Kopf desjenigen von Gott, du kannst mich nicht enttäuschen. Ich habe dich von Anbeginn geliebt. Wow. Als ich das gehört habe, Sonntagabend vor einer Woche, hier vorne da, irgendwo stand ich da, ich musste mich erst mal hinknien, weil ich, also, wenn der lebendige Gott sich zu Wort meldet und sein Evangelium nochmal so gravierend knapp zusammenfasst, wir können ihn nicht enttäuschen. Ich war fassungslos, also vor Begeisterung und trotzdem auch irgendwie habe ich gemerkt, also ich muss mich jetzt hinknien, der Boden, auf dem ich stehe, ist heilig. Also, dass wir das hier erleben dürfen als Gemeinde, dass jemand das Reden Gottes so klar in sich hört. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht, auch mit anderen drüber gesprochen, stimmt es wirklich, können wir Gott nicht enttäuschen? Und das heißt im Neuen Testament auch, betrübt den Heiligen Geist nicht und so. Und ja, wie versteht man das jetzt? Und mir ist dann aber klar geworden, nee, es stimmt. Das ist das Evangelium, wir können Gott nicht mehr enttäuschen, die Nummer ist durch. Das ist erledigt. Das hat Jesus geklärt vor 2000 Jahren. Er hat das alles getragen, ein für allemal. Wir können Gott nicht mehr enttäuschen. Wir Menschen haben uns von ihm abgewandt. Aber von seiner Seite aus ist das kein Thema mehr. Er hat das geklärt. Dafür ist das Blut von Jesus geflossen. Mir ist durch diese Aussage, ihr könnt mich nicht enttäuschen, du kannst mich nicht enttäuschen, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Gott wusste ja schon vor der Schöpfung, dass das mit der Freiheit, die er uns gibt, schiefgehen wird. Und dass er selber in diese Welt wird reinkommen müssen, um für die Heilung dieser zerbrochenen Beziehung zu sorgen. Gott hat uns schon von Anbeginn geliebt. Und das ist das, was er ja da gesagt hat. Du kannst mich nicht enttäuschen, ich habe dich von Anbeginn geliebt. Da hat auch der Sündenfall nichts dran geändert. Die Strafe, das Gericht Gottes, was dann durch den Sündenfall auch über uns gekommen ist, das ist kein Verdammungsurteil Gottes, sondern mit seinem Gericht, mit seiner Strafe, den ganzen Konsequenzen, die aus dem Sündenfall resultieren, will Gott nur eine Sache erreichen. Unser Herz zur Umkehr führen. Möchte uns die Augen dafür öffnen, dass wir begreifen, da ist was kaputt gegangen. Und er hat nicht die Erwartung, dass wir das alles wieder gut machen könnten. Das ist wie bei dem Bild, was ich vorhin gebraucht habe, mit der Vase, die runterfällt. Das Kind kann die nicht wieder reparieren, das kann es nicht wieder herstellen. Das ist kaputt und es bleibt kaputt. Aber es kann geheilt werden in der Beziehung zu seinen Eltern, weil die Eltern das Kind trotzdem lieb haben, weil sie ihm vergeben. Weil sie jetzt nicht verlangen vom Kind, dass es da sein Leben lang abbezahlt für diese Vase, sich jetzt versklavt für sie, immer ganz lieb, brav Kind ist, nur damit die Eltern glücklich sind. Jesus hat den Preis bezahlt für das, was zwischen uns und Gott kaputt gegangen ist. Und die durchbohrten Hände von Jesus, die sind die Erinnerung daran. Das ist eben nicht nur eine virtuelle Geschichte, sondern es ist was ganz Konkretes, was vor 2000 Jahren hier in Raum und Zeit passiert ist. Und in dem Bild von vorhin mit den Eltern, die haben mal die Vase wieder zusammengeklebt und leben fröhlich mit dem Kind jetzt weiter in der Wohnung. Und ab und zu gucken sie auf die Vase, sehen, dass da halt eben diese Risse von früher drin sind. Und das Kind sieht, wenn es die Risse sieht, wie wertvoll für seine Eltern ist. Weil die Eltern jetzt nicht die Vase über das Kind gestellt haben und gesagt haben, die Vase ist uns wichtiger als du. Wir können Gott nicht enttäuschen. Wir können uns von ihm abwenden, wir können uns zurückziehen, wir können ihn ablehnen, das können wir alles machen. Und wenn wir ihn ablehnen, uns von ihm zurückziehen, entfernt uns das logischerweise von ihm. Und das tut uns nicht gut, wenn wir uns von ihm entfernen. Aber seiner Liebe zu uns tut es keinen Abbruch. Und egal wie weit wir uns von ihm entfernt haben, sobald wir uns umdrehen, ist er da. Da müssen wir nicht erst den ganzen Weg zurück. Klar, müssen wir dann einen Weg zurückgehen mit dem ganzen Mist, der da entstanden ist. Und da gibt es vielleicht einiges aufzuarbeiten durch die Zeit, die wir uns von Gott entfernt haben. Aber das Wichtigste für Gott ist, dass wir uns umdrehen und dann ist er da und dann ist erstmal gut. Und dann hilft er uns, das Ganze aufzuarbeiten. Wir können Gott nicht enttäuschen. Das war für mich die erste Überraschung vor einer Woche, abends bei dem Lobpreisabend. Und ich hatte mich ja danach hingekniet, dann stelle ich mich irgendwann wieder hin und spüre so unten an meinem Fuß, was ist da? Ganz, ganz komisch. Ich war am Sockfuß rumgelaufen und habe das genossen, da so ohne Schuhe unterwegs zu sein. Und dann merke ich, ich stehe da auf einem kleinen Kieselsteinchen. Und ich habe es auch mitgebracht. Hier, so klein. Es muss irgendwie aus meiner Jeans rausgefallen sein. Ich habe mich erst gefragt, wo kommt das her, weil das war vorher nicht da. Dann war anscheinend ein bisschen aufgerissen und dann ist so ein Steinchen da reingehüpft. Und ja, es hat mich dann erst gestört. Dachte ich so, Mist, jetzt stört es hier meine Andacht, meine Begeisterung für Gott, dass ich da jetzt da unten Schmerzen am Fuß habe, weil ich auf das Steinchen getreten bin. Und dann dachte ich, nee. Wenn Gott redet, ist doch super, da hast du eine Erinnerung an das, was du gerade gehört hast. Dieses Steinchen kann dich daran erinnern. Der, ich glaube, wie hieß er? Jakob, der hat doch da irgendwie diesen Stein da drauf geschlafen, hat die Leiter zum Himmel da gesehen und das war für ihn dann ganz wichtig und so ist es quasi so ein bisschen ein Steinchen für mich gewesen, habe ich dann gedacht und in die Hosentasche gesteckt. Dann ging es aber noch weiter. Ach so, ich will euch das noch zeigen hier. Okay, hat nicht geklappt, alles klar. Gut. Dieses Steinchen, genau, habe ich dann in die Hosentasche gesteckt. Nach dem Abend war mein Herz so voll, es war keiner mehr hier, ich war so voller Dankbarkeit, habe ich mich hier vorne noch hingekniet, das Kreuz war schön beleuchtet als einzige Lichtquelle im Raum. Habe mich dann nochmal hier vor das Podium gekniet, nochmal gebetet, nochmal Gott alles so gesagt, was mich bewegt und wie dankbar ich bin für den Abend und für sein Reden und noch ganz vieles andere, was mir so vor Augen stand, wo ich einfach Gottes Handeln sehe. Und dann nach dem Gebet öffne ich meine Augen und dann sehe ich hier, direkt vor mir, mitten in meinem Blickfeld, wo ich die Augen aufmache, etwas funkeln. Denke ich, was ist das jetzt? Ist da irgendwie so jetzt ein himmlischer Diamant vielleicht aufgetaucht, ja, aus der unsichtbaren Welt, hat sich materialisiert, ja. Dann habe ich mir das genauer angeguckt, das ist hier auch noch. Ihr könnt es gerne nach dem Gottesdienst mal sehen. Das ist ein kleiner Glassplitter. Ich weiß nicht, wo der herkam. Auf jeden Fall lag der dann auch da. Und er hat so richtig schön gefunkelt. Und das war für mich nochmal so ein ganz dickes Unterstreichen von Gott, dass das, was wir vorher gehört haben an dem Lobpreisabend, dass das sein Reden ist, dass er uns sagt, hier, ihr könnt mich nicht enttäuschen, ich liebe euch von Anbeginn, begreift's doch endlich, damit die Wurzel der Bitterkeit keine Nahrung mehr kriegt, dass ihr mit euch selber gnädig sein könnt und mit den anderen gnädig sein könnt. Und das ist das, was ich uns wünsche, dass wir das mitnehmen können aus diesem Gottesdienst in unser Leben rein, dass wir wirklich Gnade tanken können. dass wir sie saugen wollen, dass wir nicht wieder noch weitermachen wollen mit diesem ganzen Bitterkeitszeug, was da vielleicht unser Leben beschwert oder mit dem wir andere beschweren. Lasst uns ganz viel Gnade tanken am Herzen Gottes. Ihn können wir nicht mehr enttäuschen. Die Nummer ist durch. Er liebt uns wirklich. Amen.